Ja, ihr geliebten Gottes, wir haben uns gestern damit beschäftigt, was Werke sind und bedeuten. Ein Werk ist alles, was gemacht wird, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Eine Arbeit, unsere Mühe, alles sind Werke. Dabei haben wir festgestellt, dass wir nichts von dem, was wir aus unserer Kraft heraus tun, oder lassen, oder denken, oder meinen, was wir aus der Kraft des natürlichen Menschen heraus tun, auch wenn es noch so schön ist und noch so ein gut gemeintes Gesetzeswerk ist, dass nichts von unserem natürlichen Wesen irgendeinen Beitrag zu unserer Rettung und Rechtfertigung beitragen oder gar bewirken kann. Das ist einzig und allein die Lebenszeugung unseres Gott und Vaters, und die Erwählung vor Grundlegung der Welt aus lauter Gnade und der Glaube unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes durfte auch in unseren Herzen aufleuchten und erstrahlen. Und nachdem wir so vom Vater geliebt, gezogen und neu gezeugt sein durften, mit erneuertem Denksinn, mit einer vom Geist geführten Seele und erneuertem Herzen durch den Christus, der seitdem in uns lebt und wir in ihm seitdem und dadurch erst konnten wir unser Ja dazu geben. Aber dabei bleibt es ja nicht, dass wir bloß gerettet sind. Erstmal bloß wir und dann bloß gerettet. Jetzt fängt die ganze Arbeit doch erst an. Jetzt dürfen und wollen wir doch erst wandeln in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Und du hast es eben schon gesagt, wir müssen es nochmal lernen. Es hört sich auch so an, als ob wir es nochmal lernen müssen. Aber nur einmal noch. Dann müsst ihr es können. Also, Arbeit sind Werke. Oder Werke sind Arbeit. Kann man zusammen übersetzen. Und die Physik sagt uns, was Arbeit ist. Und was ist Arbeit? Kraft mal weg. Und wessen Kraft? Ja, natürlich, nicht unsere. Und der Vers dazu?
2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und des
Gottes. Ja, Kraft der Liebe, und Besonnenheit. Arbeit und gute Werke bedeuten, dass Gottes Kraft, die Kraft der Liebe, die unbändige Kraft der Auferstehung in und auf unserem Lebensweg wirksam ist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Nicht mehr lebe und wirke und arbeite und will ich, sondern es lebt und wirkt und arbeitet und will der Christus in mir. Unser erneuerter Denksinn kann und will nun aus lauter Liebe zum Haupt und zum Vater dem gehorsam sein, der in uns lebt. Und so wie der Sohn nicht für sich selbst am Kreuz sein Leben gelassen hat, so arbeiten und wirken wir nicht für unser Heil, für unsere Rettung, sondern für andere. Und dieses für andere hat eben zwei wesentliche Ausprägungen. Einmal und zuallererst ist es jetzt die Auferbauung und Zubereitung der anderen Glieder am Leib des Christus. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe in dieser Weltzeit, diesem Äon. Und die zweite Ausprägung gilt auch schon hier in Anbruchweise, wird seine volle Ausprägung aber erst dann erhalten, wenn wir mit unserem Herrn und Haupt vereinigt sein dürfen. Und so die ganzen Himmel und ihre Bewohner und sogar diejenigen unter der Erde zurechtbringen dürfen, auswirken dürfen, die Versöhnung und Zurechtbringung des ganzen Alls. Das können wir uns vorstellen, oder vielleicht auch nicht, dass das ein hartes Stück Arbeit ist. Und diese Arbeit, dieses Wirken, diese Werken sind notwendig. Aber sie sind nur die eine Seite der Medaille. Arbeit alleine ist nicht alles. Ohne die Lebenszeugung vom Vater bleibt das ergebnislos. Der Ackerbauer kann arbeiten ohne Ende. Wir haben es gerade gesungen, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in Gottes Hand. Die Frucht für die der Landmann arbeitet, die muss Gott zeugen, entstehen lassen, wachsen lassen. Und das möchten wir für heute in den Fokus nehmen. Gestern waren es die Werke, heute ist es die Frucht. Wenn etwas wachsen soll, Frucht bringen soll, dann gibt es eben diese Voraussetzungen, die wir auch gestern schon gesagt haben. Das Samen muss gesät werden und das Samenkorn muss es sich gefallen lassen zu ersterben. Und aus diesem Sterben erwächst neues Leben, wächst die Frucht. Wir haben es schon gelesen, 1. Samuel 2, Vers 6. Jahweh tötet, macht lebendig. Er führt ins Totenreich hinab und führt herauf. Wer hat das gesagt? Hannah. Was bedeutet Hannah? Hannah bedeutet, haben wir eine hier? Heißt jemand Hannah? Hannah bedeutet Gnade. Die Gnade ist es. Und natürlich auch die Liebe Gottes. Die Gnade ist es, die neues Leben zeugt, wachsen lässt und Frucht. Im Eingangsvers wurde ja schon die Frucht des Geistes gelesen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut und Selbstsucht. Aber mit dieser Frucht sind keine sittlichen Eigenschaften oder Charaktereigenschaften gemeint. Es geht nicht um die Verbesserung unseres alten Charakters, dass wir von jetzt an versuchen, friedsam oder liebevoll oder fröhlich sein oder geduldig oder freundlich oder was auch immer da steht. Nein, mit der Frucht ist eben neues Leben gemeint. Das Alte ist vergangen, es ist neu geworden. Neues Leben, was sich an uns zeigt und ein neues Leben, was sich auch an anderen zeigt. Die Frucht des Geistes beschreibt das eben mit neuen Ausprägungen, wie dieses Leben sich darstellt. Eben in Liebe und Freude und Friede und Geduld und Milde und Gutheit und Treue und Sanftmut und Selbstzucht. Und das ist echtes, neues, wahres Leben. Keine Eigenschaften, die uns gesetzlich auferlegt sind. Keine Eigenschaften, die wir versuchen, andressiert zu befolgen. Trotz, dass wir als Auserwählte und Geliebte die Frucht des Geistes nun in uns tragen, in aller Liebe und Freude und Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut, Selbstsucht, bleibt unser alter Mensch durch und durch verdorben und muss den Tod finden. Ich betone nochmal, es geht nicht um Sitte und Moral, um Anstand oder Charakter. Es geht um Leben aus Gott. Selbstverständlich arbeitet Gottes Geist auch an unserem Charakter. Wir haben es ja schon mehrmals gesagt. Hier muss jetzt der Geist, und es heißt ja Frucht des Geistes, unseren Denksinn erneuern, sodass die Seele vom Geist geführt wird. Bleibt die Seele in der Rangordnung oben, dann bleibt es Fassade. Frucht bedeutet immer neues Leben. Und auch das haben wir die Tage gehört. Neu ist in dem Fall kein Renovieren. Ich wische mal drüber und sieht wieder aus wie neu. Sondern es ist etwas völlig Neuartiges schaffen. Die Bibel kennt aber nicht nur die Frucht des Geistes, die wir gelesen haben. Sie kennt auch die Frucht der Gerechtigkeit und die Frucht der Buße und die Frucht des Lichtes und noch viele weitere andere Arten von Frucht. Und all diese Frucht hat eins gemeinsam. Sie labt sich und stammt aus ein und derselben Quelle. Und das ist eben der Heilige Geist Gottes. Und somit gehört diese göttliche Frucht, ob die Ausprägung nun die Frucht des Geistes oder Lichtes oder der Buße oder der Gerechtigkeit ist, gehört das zusammen. Und unterscheidet sich grundsätzlich und wesentlich nur von einer anderen Frucht, die uns ebenfalls die Bibel nennt. Das ist die Frucht der Sünde. Wir wissen doch, dass beides zur Ausreife kommen muss und wird, das Böse wie auch das Gute. Aber dass Jesus Sieger ist, dass Gottes Liebe obsiegen wird, dass Gottes Ratschluss der Vollendung des Alls zustande kommen wird, dass die Barmherzigkeit sich über das Gericht rühmen wird, all das dürfen wir bestätigt finden darin, dass wir uns das Fruchtbringen näher ansehen. Und dazu wollen wir schon wieder ein wenig ausholen. Wir lesen Vers aus 1. Timotheus 4, Vers 2. Den hatten wir gestern schon, aber hier gehört er wieder hin. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den nachmaligen Fristen etliche vom Glauben abfallen werden, weil sie auf irreführende Geister und Lehren der Dämonen Acht haben. Solche haben durch Heuchelei und Lügenworten das eigene Gewissen wie mit einem Brenneisen verschärft. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 11 geht es weiter. Da heißt es, deshalb wird Gott ihnen eine Wirksamkeit des Irrtums senden, damit sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern an der Ungerechtigkeit ihre Lust haben. Und das Gegenstück dazu, dem gegenüber, steht in 1. Timotheus 3, Vers 9, das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen halten. Aha, vom Glauben abfallen oder das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen halten. Ebenfalls haben wir die Tage gehört von geheuchelten oder ungeheuchelten Glauben. Das erste Vorkommen von Glauben in der Bibel steht wieder bei Abraham. Haben wir auch gelesen. Und er, Abraham, glaubte Jahwe und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Steht in 1. Mose 15, Vers 6. Glaube und Gerechtigkeit gehören zusammen. Glaube und Gerechtigkeit sind komplementär. Was ist das jetzt schon wieder? Komplementär bedeutet ergänzend oder sich wechselseitig ergänzend. Aber ergänzend ist noch viel zu wenig ausgedrückt. Es beschreibt Dinge, die sich gegenseitig ergänzen, die aber augenscheinlich unabhängig sind. Sogar wenn die widersprüchlich sind oder gegensätzlich sind. Okay, Glaube und Gerechtigkeit sind nicht widersprüchlich, aber jeweils eigenständig. Komplementär sind Eigenschaften oder Sachverhalte, die unabhängig voneinander sind, die autark sind, die alleine für sich wirksam sind, aber die sich so dermaßen ergänzen, dass erst ihr Zusammenspiel das volle Ganze ergibt. Und diese Eigenschaften müssen wir auf den ersten Blick gar nicht im Zusammenhang sehen. Sich ergänzen oder sie ergänzen sich trotzdem. Und es ist mehr als ein Ergänzen, erst durch die komplementären Eigenschaften, die dann zusammenwirken, entsteht die ganze Fülle. Wir kennen komplementäre Farben. Zwei Farben sind dann komplementär, wenn ihre Summe das volle Spektrum der weißen Lichtquelle ergibt. Oder ein anderes Bild. Ihr kennt all den Begriff DNA. Desoxyribonukleinsäure. Unsere Erbanlagen. Und ihr habt garantiert das Bild vor Augen. Da seht ihr so zwei Stränge, die drehen sich so wie ein Korkenzieher. Nennt man Doppelhelix. Jeder einzelne dieser Stränge ist ein absolutes Wunderwerk. Aber erst die Kombination aus beiden machen sie zur DNA. Beide Stränge sind also komplementär. Die Summe aus den beiden Komplementären lässt was Neues, noch Wunderbares entstehen. Und so verhält es sich mit Glauben und Gerechtigkeit. Glaube an sich ist das herrliche Geschenk Gottes. Gerechtigkeit an sich ist das wunderbare Werk unseres Herrn Jesus und beides zusammen wirkt Leben aus Gott. Und wie sehr wirksam Glauben und Gerechtigkeit zum Leben wirken und Frucht bringen, das sehen wir dann besonders, wenn wir ganz unten anfangen. Da heißt es in Jesaja 26, Vers 10, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Lande der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät Jahwes. Jahwe, deine Hand war hoch erhoben, sie wollten nicht schauen. Der Gesetzlose handelt nicht nur Unrecht, er sieht auch nicht die Majestät Jahwes, will sie nicht sehen. Und das wissen wir aus Römer 1, Vers 18, das ist unentschuldbar. Da heißt es, denn enthüllt wird der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Unfrömmigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten weil das über Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat sie ihnen offenbart. Denn seine unsichtbaren Wesenszüge sind seit der Schöpfung der Welt an den Tatwerken begreiflich und ersichtlich geworden. Nämlich seine unwahrnehmbare Kraft und Göttlichkeit, damit sie unentschuldbar seien. Weil sie Gott kennen, ihn nicht als Gott verherrlichen oder ihm danken, sondern in ihren Folgerungen eitel wurden, ist auch ihr unverständiges Herz verfinstert, vorgebend weise zu sein, sind sie töricht geworden. Darum hat sie Gott in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben. Darum heißt es im nächsten Kapitel, bist du unentschuldbar. Und wir wissen, dass das Urteil Gottes über die, die solches verüben, der Wahrheit gemäß ist. Jetzt kommt noch ein Begriff dazu. Wichtig, Wahrheit. Das Urteil Gottes über die, die nicht glauben, die nicht Gerechtigkeit lernen, dieses Urteil ist der Wahrheit gemäß. Glaube, Gerechtigkeit und Wahrheit wirken zusammen. Ich denke, unser Thema ist Frucht. Ja, ist es auch. Aber damit Frucht entstehen kann, wachsen kann, sich mehren kann, braucht es den richtigen Nährboden. Und den finden wir eben in Glaube, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wir werden sehen, dass in Gottes Wort, im Wort der Wahrheit, Aussagen und Hinweise aufgeführt sind, die dazu hinleiten, dass Frucht entstehen wird, dass Frucht entstehen muss, dass Gott diese Frucht garantiert entstehen lässt. Und das wollen wir eben betrachten. Der Pilatus fragt, ja, was ist denn Wahrheit? Weil er dachte, die Wahrheit wäre was Relatives, weil er dachte, ja, wer kann das schon behaupten, die Wahrheit zu kennen? Aber wir wissen, die Wahrheit ist absolut und die Wahrheit richtet sich überhaupt nicht danach, was wir fassen können oder nicht. Die Wahrheit braucht auch nicht unsere Zustimmung, sondern Gott ist Wahrheit. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gottes Wort ist Wahrheit, Geist und Leben. Es sind Worte der Wahrheit und des Lebens. Und wenn wir ebenfalls wahr werden, sollen wir alles in ihn hinein zum Wachsen bringen. Und wie viel mehr er, der ja Wahrheit ist, wird alles zum Wachsen bringen und wird Frucht bringen und wird Frucht wirken. Darum haltet fest an der Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist also viel mehr als nur das Gegenteil von Lüge, sondern die Wahrheit befreit. Wahrheit ist Wirklichkeit Gottes. Seht doch, wie wichtig, wie wesentlich die Wahrheit ist, dass Gott ausdrücklich sagt, es ist schön und willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters, welcher will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie sollen nicht nur gerettet werden, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, also eins werden mit der Wirklichkeit Gottes. Von dem Gesetzlosen heißt es, Johannes 8, Vers 44, derselbe war ein Menschentöter von Anfang an und hat nicht in der Wahrheit gestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Keine Wahrheit. Das ist das Kennzeichen der Finsternis. Und einst wird eben der Gesetzlose enthüllt, den der Herr Jesus mit dem Geist seines Mundes erledigen und durch das Erscheinen seiner Anwesenheit abtun wird. Ihn, dessen Anwesenheit gemäß der Wirksamkeit Satans ist, mit aller Kraft, Zeichen und Wundern der Lüge. Und durch jede Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die untergehen, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben. Alle werden gerichtet, die der Wahrheit nicht glauben. Alle, in denen die Wahrheit nicht ist, müssen ins Gericht. Und warum? Oder besser wozu? Damit sie im Gericht Gerechtigkeit lernen. Da kamen wir doch her. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, lernt er nicht Gerechtigkeit. Er soll sie aber lernen. Und wie lernt er Gerechtigkeit? Das stand in dem Jesaja-Wort ein Vers davor, also 26, Vers 9. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Da wird in den Gerichten Gerechtigkeit gelernt. Und Yahweh ist der Lehrer. Jesaja 54, 13. Alle deine Kinder werden von Yahweh gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du befestigt werden. Von ihm lernen sie Gerechtigkeit. Auf wem hat er alles Gericht übertragen? Dem Sohn, dem Christus. Und wir sind sein Leib. Und was geschieht, wenn sie Gerechtigkeit gelernt haben? Psalm 119, Vers 7. Preisen werde ich dich, nicht geheuchelt, in Aufrichtigkeit des Herzens. Wann? Wenn ich gelernt habe, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Wer Gerechtigkeit gelernt hat, wird Gott preisen. Das ist ja auch so verheißen im ganz bekannten Vers aus Psalm. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Und wie groß ist die Not, wie groß ist die Bedrängnis in den Gerichten Gottes. Ruft man ihn an, so wird er retten. Ruft man ihn dort an im Gericht, wird er auch da retten. Und die Geretteten werden ihn preisen. Hebräer 12, Vers 11 schreibt, alle Züchtigung aber scheint für den Moment, für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt sind. Ein bisschen weiter. Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welchen niemand den Herrn schauen wird. Aber was braucht es, um Gott wahrhaftig und aufrichtig preisen zu können? Denn im Fleisch kann man Gott nicht gefallen. Was braucht es also? Man muss wahr geworden sein. Man muss in Neuheit des Lebens wandeln. Selbstverständlich braucht es dazu Gnade. Der Vater muss in sein Gottesleben hineinzeugen. Die Seele muss vom Geist erkauft sein. So richtig machen die Gerichte Gottes Leben aus dem Tod. Aus Züchtigung und Lernen der Gerechtigkeit wird Frucht der Gerechtigkeit. Was genau ist Frucht? Frucht ist nichts mit Händen gemacht. Es ist kein Werk, keine Schöpfung. Frucht ist Ertrag, Ergebnis, Resultat, Gewinn, Erfolg oder Nutzen. Frucht ist der Bestimmung, gerecht zu werden. Ganz nebenbei, das Wort Frucht kommt im Neuen Testament wie oft vor? 66 Mal. Wie viele Bücher gibt es in der Bibel? 66. Jedes einzelne wird gebraucht, dass wir Frucht bringen können. In Matthäus 3, Vers 8 kommt Frucht zum ersten Mal vor im Neuen Testament. Da spricht Johannes der Täufer zu der Menge und ganz besonders aus der Menge heraus zu den Pharisäern und Sadduzäern. Und da sagt er ihnen, Matthäus 3, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst. Natürlich soll man denken. Schließlich sagt Gottes Wort uns doch selber, habt einen Geist der gesunden Vernunft oder denke an das, was ich dir sage. Ihr hättet jetzt alle hoch aufspringen müssen, weil er sagt, den Vers kennen wir. Habt ihr aber nicht. Wir müssen noch üben. Aber hier bei Johannes zeigt sich schon, denkt nicht eure Gedanken. Auch das hatten wir diese Tage, den von Gott erneuerten Denksinn. Schließlich sind meine Gedanken nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Yahweh. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nee, denkt nicht eure Gedanken, sondern bringt Frucht. Das ist wachstümlich und dazu braucht es Wurzeln. Und der Baum kann doch nicht aus sich selbst heraus Frucht pressen, so sehr es auch will oder so sehr er sich bemüht. Er braucht den richtigen Standort, Licht, Wasser, guten Boden, in welchen er Wurzeln hineintreiben kann. Und das soll er tun. Wurzeln treiben. Und dann kommt die Frucht. Zum richtigen Denken gehört also die Buße. Zum Fruchtbringen braucht es die Buße. Und Buße bedeutet auch Umdenken, Sinnesänderung. Nicht mehr bei sich selbst denken, sondern mitdenken bei dem, was Gott sagt. Wie Maria, sie bewahrte und erwog all diese Worte in ihrem Herzen. Sie stellte sich unter das, was ihr da vom Geist Gottes gesagt wurde. Drunter stellen, gehorsam sein, Verantwortung übernehmen. Ohne Buße keine Frucht. Frucht der Buße. Frucht ist also kein Werk, sondern etwas, was gewachsen ist. Gewachsen aus einem Samenkorn. Und dieses Samenkorn erstirbt und gibt somit der daraus entstehenden Frucht die Initialkraft zum Entstehen, zum Werden und zum Wachsen. Aus jeder Frucht entsteht neue Frucht. Es ist eine Frucht. Ich habe überlegt, ob ich das so sagen soll, aber ich tue es. Es ist eine Frucht gleicher Art wie das, was gesät wird. Muss ich erklären. Gleicher Art heißt, es braucht den Lebenskeim Gottes, damit Leben aus Gott entsteht. Selbst wenn die äußere Hülle, und die auch ganz andersartig ist, die äußere Hülle, dabei stirbt und zerfällt, der Lebenskeim Gottes muss drin sein. Ihr kennt alle die Werbung mit dem, glaube ich, roten Gummibär, den man setzen kann, und dann kommt ein Baum mit nur roten. Ja? Funktioniert nicht, weil da ist ja kein Leben drin. Habt ihr noch nie gesehen? Dann kommt es nur bei uns in der Werbung. Ja, dann sagt er, unterhalten die sich. Die beste Idee, die ich jemals gehört habe. Ich setze ein Gummibärchen, ein Haribo in die Erde und dann wächst ein Baum mit nur roten. Die sind auch am besten. Also, wenn ich etwas Totes hineinlege, kommt nichts raus. Es muss der Lebenskeim Gottes drin sein. Es reicht nicht aus, dass die Hülle zerfällt. Es reicht nicht aus, dass wir irgendwas Vergängliches sehen. Es braucht den Samen Gottes, den Lebenskeim Gottes, damit Gottes Leben entstehen und wachsen kann. Und das Ende einer Sache ist größer und schöner und wunderbarer und herrlicher als ein Anfang. Und somit ist Frucht die wunderbare Ausgestaltung, Ausreife, Vervollkommnung dessen, was gesät ist. Haben wir gesehen bei dem Schmetterling, die alte hässliche Hülle zerfällt und der wunderschöne neue Schmetterling entfaltet sich. Er entfaltet sich aber nicht aus der ollen Hülle, sondern aus dem verborgenen Inneren, was Gott bereits in diese Hülle hineingelegt hat. Gesät wird in Schwachheit. Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Auferweckt, aber in Kraft. Frucht, ich wiederhole mich, ist Ertrag, Ergebnis, Resultat, Gewinn, Erfolg und Nutzen. Frucht ist die Ausprägung von dem, was Gott im verborgensten Inneren hineingelegt, hineingezeugt hat. Und das ist sein Leben voll Geist und Wahrheit. Frucht ist, dieser Bestimmung gerecht zu werden. Demnach, was ist die Frucht der Gerechtigkeit? Dass derjenige wahrhaftig gerechtfertigt ist. Wodurch wird man gerechtfertigt? Haben wir gelesen. Nur aus Glauben. Gerechtfertigt nur aus Glauben. Aus dem Glauben Jesu. Und den Zugang zu dieser Gnade erhalten wir durch den Glauben. Durch den Glauben, den Gott uns schenkt. Wer also Gerechtigkeit gelernt hat, ist gläubig geworden. Und das geht nur, wenn der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes diesen hat erleuchtet und somit in sein Leben gezeugt hat. Epheser 5, Vers 13, das alles aber vom Licht entlarvt, wird offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Drum heißt es, erwache, der du schlummerst. Steh auf aus den Toten und aufleuchten wird dir der Christus. 2. Korinther 4, Vers 4, aus der Finsternis leuchte das Licht. Und der lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hatten wir das nicht schon gesagt? Glaube und Gerechtigkeit gehören zusammen. Abraham glaubte ja, wir errechnen es ihm zu Gerechtigkeit. Glaube und Gerechtigkeit zusammen wirkt Leben aus Gott. Und jetzt kommt auch wieder die Wahrheit ins Spiel, denn wer glaubt, muss doch zuvor das Wort der Wahrheit gehört haben. Kolosser 1, Vers 5. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem ihr zuvor durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt. das in euch vorhanden ist. So wie es auch in der gesamten Welt, in dem gesamten Kosmos Frucht bringt und wächst, so wie auch unter euch von dem Tag an, als ihr es hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Das Wort der Wahrheit bringt Frucht. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes der Wahrheit. Und glauben kann nur der, den der Vater zieht. Und das haben wir gelesen, dass Gott der Lehrer der Gerechtigkeit ist. Er ist, der zieht und der lebendig macht. Und seine Lehre führt zur Buße und zur Umsinnung. Und Buße führt zur Erkenntnis der Wahrheit. 2. Timotheus 2, Vers 25 lesen wir, dass Gott ihnen Umsinnung, das ist Buße, Umsinnung gebe, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Die Umsinnung, die Buße führt zur Wahrheit. Und die aus Not Geretteten, die ihn preisen, können ihn nur in Wahrheit preisen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Steht in Johannes 4, Vers 24. Andere Verse aus Johannes 1, Vers 17. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Oder 4, Vers 16. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und Johannes 8, 32. Wer in seinem Wort bleibt, wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Der Paulus sagt dem Timotheus, das, was wir eben gelesen haben, das ist schön, das ist willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters, welcher will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sehen hier eine Kettenreaktion. Der Gesetzlose ist deshalb gesetzlos, weil er die Majestät Gottes nicht sieht, nicht anerkennt, nicht sehen will. Das ist unentschuldbar. Denn Gott offenbart sich in seinen Werken, in seinem Wort, in seinem Sohn. Man kann Gott also in seiner Majestät sehen, doch der Gesetzlose will nicht sehen. Ihm, der nicht will, ihm einfach Gnade zu erweisen, das macht Gott so nicht. Da antwortet dann Gott mit Gericht. Würde Gott Gnade erweisen, so lernt der Gesetzlose doch nicht die Gerechtigkeit. Doch er muss Gerechtigkeit lernen, damit er glauben kann. Und glauben kann er nur, wenn ihn der Vater zieht und ihn der Lichtglanz der Herrlichkeit Jesu Christi ins Licht stellt. Denken wir an das Fenster der Arche. Wer im Licht ist, erkennt die Wahrheit. Wer wahr wird, wächst in der Liebe. Und wer liebt, widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Und so ist der Werdegang, so sind die Zusammenhänge. Das ist immer keine Mechanik, kein automatisches Ineinandergreifen von Rädchen, sondern es ist immer mit der Lebenszeugung vom Vater verbunden und alles verdeutlicht im Bild der Frucht. Frucht zeigt auch, dass es beides braucht, die Wirkung Gottes und die Zustimmung des Menschen. Denn Gott zwingt uns seine Frucht nicht auf und wir können die Frucht aus uns selbst auch nicht herauspressen. Wenn aber jemand in ihm gewurzelt und auferbaut ist, wenn die Rebe am Weinstock bleibt und der Weingärtner sie reinigt und pflegt, so bringt sie Frucht. Unsere Zustimmung ist einfach die Bestätigung unser Ja, welches Gott in uns wirkt. Ohne das Ja eines jeden Einzelnen ist der Prozess des Werdens und des Wachsens noch nicht abgeschlossen. Aber wir haben diesen Komplex aus Gerechtigkeit, Glauben und Wahrheit nun betrachtet und festgestellt, dass es zur Frucht kommen wird. Und Gott garantiert es, dass es so kommt. Denn er ist selber, der in Gerechtigkeit, Glauben und Wahrheit in sein Leben hineinzeugt. Und wenn wir wahr werden, wollen wir dann, wie er will. Betrachten wir noch verschiedene Arten von Frucht. Dann werden wir das immer wieder bestätigt finden. Gottes Wort legt sich selbst aus und bestätigt sich selbst. Sprüche sagt sogar, 8, Vers 19, meine Frucht ist besser als feines Gold. Gold, das wissen wir, steht für den Glauben. Was? Frucht ist besser als Glaube? Steht, Frucht ist sogar besser als Glauben. Warum? Weil Frucht die Mehrung des Glaubens ist. Frucht ist neues Leben. Frucht ist Wachstum. Es heißt ja auch, dass der Geber größer ist als die Gabe selber. Glaube ist eine Gabe Gottes. Doch Frucht ist das Leben. Gott selber ist das Leben. Und der Geber ist eben größer als die Gabe. So wertvoll ist die Frucht. Aber wir wollten ja einige Arten von Frucht betrachten. Wir hatten eben schon mal genannt, die Frucht der Gerechtigkeit. Da bleiben wir noch einen Moment bei hängen und lesen noch was. Philipper 1, Vers 11. Damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Der Gerechte ist Christus. Er hat unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen, wurde zur Sünde gemacht. So, als ob es außer ihm nie gegeben hat, noch geben wird. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Und auch hier gilt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deshalb hat ihn der Vater am Kreuz preisgegeben, weil Jesus der alleinige Sünder aller Sünder wurde. Als habe er allein die Sünde der ganzen Welt getan. Und so ließ sich der Gerechte zur Ungerechtigkeit machen und hat die Schuld der ganzen Welt, des ganzen Kosmos getragen. Und wer ihn glaubt und dem, der ihn gesandt hat, der wird gerecht, der erhält die Frucht der Gerechtigkeit. Der wird so gerecht, als hätte er niemals nicht gesündigt. Und diese Gerechtigkeit von Gott gewirkt, von ihm geschenkt aufgrund des Glaubens. Diese Gerechtigkeit bringt Frucht. Das bleibt nicht ohne Auswirkung, das bringt Frucht. Und Frucht ist auch hier neues Leben. Einmal, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Die Frucht gilt uns für unser Leben, für unsere Rechnung, heißt es mal. Das ist die persönliche Seite der Frucht. So wird unser Leben verändert, nicht mehr so, wie es vorher war, sondern neu, anders, lebendig, vom Geist geführt, so wie wir es eben bei der Frucht des Geistes gelesen haben. Die Frucht der Gerechtigkeit, wie alle andere Frucht auch, hat aber auch den heilsgeschichtlichen Aspekt. Die Gerechtigkeit wirkt dem, der sie erhält, die Frucht der Gerechtigkeit. Steh auf, wach auf, aufleuchten wird dir der Christus, erwache, der du schläfst, steh aus aus den Toten. Der, der nun in Christus gerechtfertigt wird aufgrund des Glaubens, der steht aus auf den Toten. Der erhält Leben aus Gott, neues Leben, Frucht der Gerechtigkeit. Römer 3,22, eine Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Jesu Christi, die für alle ist und auf alle Glaubenden kommt. Und jetzt eine spannende Frage. Gilt dieses Wort nur in der Zeit, die wir Lebenszeit nennen, also nur in den 70 oder 80 oder wie viel auch immer Jahren unseres Lebens? Gilt es nur zu unseren Lebzeiten oder gilt Gottes Wort auch nach dem irdischen Tod? Der Ewige, der ist doch nicht an Zeiten oder Fristen gebunden, der das Nichtseinende ruft, als wäre es da. Der lässt sich doch nicht von unserem irdischen Tod stoppen. Der die Schlüssel des Totenreiches hat, lässt sich doch den Zugang nicht verhindern. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden keinesfalls vergehen, sein Wort gilt. Es gelten andere Ordnungen, das wohl sicher, aber sein Wort gilt. Und die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens macht uns so gerecht, gleich wie Christus gerecht ist. Und nun, so wie gerecht gemacht sind, wirken wir aus unsere Rettung. Und so wie sie auswirken, erhalten wir, steht an anderer Stelle, sogar die Krone der Gerechtigkeit. Es gibt beim Krönen nicht um Rettung. Gerettet wird durch Feuer hindurch. Und was darin besteht, wird bekrönt. Und hier sehen wir den Zusammenhang mit den Werken. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Und wenn jemand auf diesen Grund baut, Gold oder Silber oder köstliche Steine oder kostbare Steine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbar wird. Gold, Silber und kostbare Steine. Gold ist ein Sinnbild des Glaubens. Silber ist ein Symbol der Freilösung. Und edle Steine ein Hinweis auf Herrlichkeit. Gold, Silber und Edelstein schatten also Glaube, Erlösung und Herrlichkeit ab. Und das widerspiegelt die innere Haltung, das Wesen des Christus. In wessen Glaube sind wir gerechtfertigt? In dem unseres Herrn Jesus. In wem haben wir die Freilösung? In ihm, durch sein Blut. In wem ist Herrlichkeit? Im Herrn der Herrlichkeit. Gold, Silber und Edelstein, also Glaube, Erlösung, Herrlichkeit, widerspiegeln die innere Haltung, das Wesen des Christus, die Ausrichtung in unserem Leben, die Rangordnung, dass wir gehorsam sind und Werke des Gehorsams tun, auswirken unserer von Gott gewirkten Rettung durch den Glauben Jesu. Und alles andere, was nicht sein Wesen entspricht, was nicht sein Spiegelbild ist, das verbrennt. Alle Werke, die aus unserer Kraft geleistet werden, verbrennen. Nur die Werke, die aus seiner Kraft, aus seinem Wesen, aus dem Widerspiegeln seiner selbst geleistet werden, bleiben und haben Bestand. Persönlich also, die Frucht der Gerechtigkeit ist das Ausleben, die Auswirkung der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens in unserem Leben, dass es unser Leben verändert hinein in sein Bild und heilsgeschichtlich die Frucht der Gerechtigkeit Jesu Christi ist die Auswirkung seiner Gerechtigkeit, die auf alle Glaubenden kommt. Im Irdischen und auch danach, wenn den Himmelswelten Evangelium verkündigt wird. Wenn auf dieser Erde Israel als Priester und Mustervolk sein wird und sein Wort den Nationen verkündigt und dann ganze Nationen zu Jüngern werden. Und wenn in den Gefängnissen unter der Erde Gottes Wort verkündigt wird und dann all diese Wortverkündigungen Frucht bringen, wenn sein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt ist, dann wirkt das Frucht. Alle, die sein Wort hören, werden auch vom Wort überwältigt und sogar der Gesetzlose fällt darunter. Ihm wird erst keine Gnade erzeigt, weil er sonst keine Gerechtigkeit lernt. Muss sie aber lernen, damit Christus auch da die Frucht der Gerechtigkeit habe. Und somit triumphiert letztendlich die Barmherzigkeit über das Gericht. Die Bestätigung, dass sein Wort niemals leer zurückkommt, die finden wir in einer weiteren Art der Frucht. Heißt Frucht der Lippen, Hebräer 13, Vers 15. Denn wir haben hier, war man Jahreslosen, glaube ich wohl, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Durch ihn nun sollten wir Gott allezeit Lobopfer darbringen, das heißt, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Seinen Namen bekennen bringt Frucht. Seinen Namen. Kolosser 2, Vers 9 sagt, darum hat Gott ihn auch überaus hoch erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen und jede Zunge huldige, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und in keinem anderen, das wissen wir, ist Heil, ist Rettung. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, unter den Menschen gegeben, in welchem wir gerettet werden müssen. Also, Frucht der Lippen ist seinen Namen bekennen. Andere Übersetzungen sagen, seinen Namen segnen. Das Wort, welches da im griechischen Urtext steht, ist homologeo. Kennen wir doch gut aus Philipper 2, Vers 11. Da ist noch ein Ex davor. Da heißt es, wie gerade gelesen, und jede Zunge huldige bekenne, Herr ist Jesus Christus. Ex heraus, homo gleich, logos, das Wort über der Sohn. Die Gleichheit, die Übereinstimmung, die Harmonie, der Frieden mit dem Sohn tritt heraus und wird offenbar. Im Wort aus Hebräer, da fehlt eben das Ex, das Heraustreten. Aber der Gleichklang mit dem Sohn ist vorhanden und bringt eben Frucht. Das bleibt nicht ohne Wirkung und zeugt den, der es hört, ins Leben hinein. Den Namen Jesu bekennen, auch in unserer Zeit, bringt Frucht. Gott loben bringt Frucht. Ein Satz dazu aus dem Alten Testament, wo das auf ganz einfache Weise aufgezeigt wird. Da heißt es in 1. Chronik 4, Vers 27. Und Simei hatte 16 Söhne und 6 Töchter. Aber seine Brüder hatten nicht so viele Söhne. Und alle ihre Familien vermehrten sich nicht so sehr wie die Söhne Judas. Ach, Juda vermehrte sich mehr als alle anderen. Was heißt Juda? Lob Gottes. Was heißt Simei, der mehr Söhne hatte als seine Brüder? Simei heißt Hören. Steht da. Und der hatte mehr Söhne als seine Brüder. Der hört, hat mehr Frucht als seine Brüder. Dass Gottes verkündigtes Wort nicht leer zurückkommt, das ist kein Wunschdenken. Das ist Verheißung Gottes. Und alle Verheißungen sind ja in ihm. Christus verbürgt sich, dass es so kommt. Gott legt seinen Lebenskeim hinein in dieses Wort. Das Loben Gottes, das Bekennen des Namens Jesu bringt Frucht. Mehr Frucht als alles andere. Das Hören dieses Bekenntnisses, das Hören des Loben Gottes, das Hören des Namens Jesu bringt Frucht, mehr Frucht als alles andere. Frucht der Lippen. Sehen wir uns noch die Frucht des Lichts bitte an. Epheser 5, Vers 11. Denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das ist weiter. Alles aber, was losgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wach auf, der du schläfst, steh auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Mal ganz praktisch gedacht, wer im Lichte wandelt, stößt sich nicht. Ist doch ein eindeutiges Bild. Im Licht siehst du, wo es lang geht. Stößt nirgendwo an. Kannst es ja sehen. Musst ja nirgendwo gegenrennen. Im Dunkeln ist es anders. Da stoßen wir an. Man kann auch übersetzen, nicht mit anstoßen, sondern Anstoß nehmen. Und schon sehen wir eine andere Deutung dieses Wortes. Wer im Lichte wandelt, nimmt keinen Anstoß. Wie sieht es in deinem oder in meinem Leben aus? Nehmen wir nicht oft Anstoß? Stört uns nicht dies und das? Ärgern wir uns nicht mannigfach, selbst über Kleinigkeiten und hinterher wissen wir gar nicht mehr, was es für eine Kleinigkeit war, dann müssen wir uns sagen lassen, das Hindernis ist wohl da, ist ja keine Einbildung. Aber dass wir daran Anstoß nehmen, liegt daran, dass wir nicht ausreichend Licht haben. Wir ärgern uns am Hindernis, was zweifelsohne vorhanden ist, doch dass wir uns am Hindernis stoßen, liegt am Mangel des Lichts in unserem Herzen. Und wie viele, ich komme wieder zu anderen, nehmen Anstoß am Wort der Wahrheit, am Evangelium. Daran keinen Anstoß nehmen, dazu braucht es Licht und erleuchtete Herzensaugen. Dazu ist Jesus, wird Jesus das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird keinesfalls in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir hatten es vorhin betrachtet, die Frucht des Lichts besteht in Gerechtigkeit und Wahrheit. Frucht bedeutet Leben, das Licht bewirkt Leben. Gerechtigkeit bewirkt Leben, Wahrheit bewirkt Leben. Und Jesus ist das Licht und der Weg und die Wahrheit und das Leben und führt auf diesem Weg das All ins Leben. Die Bibel ist voll von Frucht. Überall wird Frucht angekündigt. Füllt Frucht die Erde, werden alle satt von der Frucht. Wir lesen das gleich noch. Jakobus spricht sogar von kostbarer Frucht. Da heißt es in Jakobus 5, Vers 7, seid nun geduldig, Brüder, bis zur Anwesenheit, Parousie des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die kostbare Frucht der Erde und geduldet sich auf sie, bis sie, aufpassen, den Regen, und zwar welchen, den frühen und den späten erhält. Seid nun auch ihr geduldig, festigt eure Herzen, weil sich die Anwesenheit des Herrn genaht hat. Gott wartet nicht auf irgendeine Frucht, sondern auf die ihm köstliche und wertvolle Frucht. Und er wartet mit Geduld. Er wartet nicht nur auf die frühen Früchte, auf die, die zuerst reif sind, Erstlinge, auf die der frühe Regen fällt, sondern er wartet auch auf die späte Frucht, auf die große Ernte, auf die der späte Regen fällt. Wir wissen es aus den Evangelien, wo es von der Pforte heißt, die eng oder weit ist, dass es eben nur wenige sind, die durch die Enge hineingehen. Das sind da frühe Früchte. Und auch wir, die Auswahl aus den Nationen, wir sind ja auch Erstlinge und wenn wir so wollen, frühe Früchte. Doch die große Masse, die braucht den Spätregen. Gott wirkt in verschiedenen Ordnungen, in verschiedenen Abteilungen. Den bekannten Vers aus 1. Korinther 15 kennen wir, den überspringe ich jetzt. Gott hat in seinen Opfergesetzen zwei Gerichtswege dargestellt, Wasser und Feuer. Alles muss gereinigt werden, und zwar entweder durch Wasser oder durch Feuer. Die erste Schöpfung ist durch Wasser untergegangen, die zweite wird im Feuer verbrennen. Und es ist lauter Gnade Gottes, wenn wir im Selbstgericht gereinigt werden. Denn wenn Gott richtet, dann gilt das, was den Hebräern gesagt wird in 10, Vers 31. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Machen wir uns bereit auf die Anwesenheit unseres Herrn und reinigen wir uns ganz und gar durch und durch, auf dass er Frucht bei uns finde, die durchs Feuer hindurch besteht. Ihm zur Ehre, ihm zur Freude und auch uns zur Freude. Und es gibt eine Reihenfolge von den frühen und späten Früchten. Ich versuche mal, fünf Reihenfolgen zu bilden. Das ist, erstes ist die Leibesgemeinde, dann Israel, dann Nationen, dann die Lichts- und Engelmächte und dann die Finsterniswelten und die Totenreiche. Das waren jetzt einfach mal fünf Abteilungen. Was kann in fünf Abteilungen alles passieren? Vom Sämann wissen wir, dass die Frucht, die auf ausgezeichnetem Boden fällt, Frucht bringt. Und zwar hundertfältig oder 60 oder 30-fältig. Und wenn man das mal durchzählen, hundertfache Frucht, das heißt aus einem Weizenkorn, er wächst ein Jahr später zur Ernte 100 andere. Das war Abteilung 1. Ein Jahr später wieder mal 100. Dann sind wir schon bei 10.000. Das war Abteilung 2. Wieder ein Jahr später werden daraus 1 Million. Wieder ein Jahr später 100 Millionen. Und in der fünften Abteilung sind es 10 Milliarden. Was für eine Kraft in einer Frucht. Was für eine Entfaltung aus dem Erstling. Und das waren gerade nur 5 Jahre. Was geschieht in 1000 Jahren? Was geschieht in Äonen? Tatsächlich, Psalm 104, Verse 13, und später auch weiter, 24, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Wie viele sind deiner Werke, Jahweh? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Voll ist die Erde deiner Reichtümer. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gebest zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Odem hinweg, sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staub. Du sendest deinen Odem aus, sie werden erschaffen. Du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Jahwes Herrlichkeit wird ewig sein. Jahweh wird sich freuen seiner Werke. Von der Frucht seiner Werke wird die Erde gesättigt. Sie ernährt sich nicht nur von seiner Frucht, sondern sie wird sogar satt. Das heißt, sie muss nichts anderes mehr essen. Was ist das für ein Ausblick der Frucht? Wir hatten vorhin von der Frucht der Lippen gesprochen. Lippen, die seinen Namen bekennen. Und jetzt haben wir gerade von der frühen Frucht gehört. Und wenn wir jetzt beides kombinieren, die nun Gläubigen bilden den Leib des Christus, die jetzt errettet sind und werden dann mit dem Herrn vereint zu dem Christus und werden somit teilhaftig aller Zukunftsaufgaben des Christus. Wir werden Engel und Menschen richten. Wir werden mit ihm regieren, erstatten, vollenden. Alle Zukunftsämter des Christus werden durch seine Glieder ausgeführt. Und das ist eine Frucht des Evangeliums. Wir lesen die bekannten Verse aus dem Kolosserbrief. Kolosser 1, 3 bis 6 und dann 9 bis 14. Zeit müssen wir uns nehmen. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus hören durften und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um des Erwartungsgutes willen, das euch in den Himmeln aufbewahrt wird, von dem ihr zuvor durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das in euch vorhanden ist. Jetzt aufpassen. So wie es auch in der gesamten Welt Frucht bringt und wächst, so wie auch unter euch von dem Tag an, als wir es hörten und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannten. Und jetzt ab Vers 9. Deshalb